Guten Morgen, Gemeinde Zürich, Grami. Ich bin Oliver Glanz, wohne seit 2014 mit meiner Familie in Barron Springs, Michigan. Für einige von euch sicher bekannt, an unserer Universität, Andrews University, arbeite ich als Professor für Altes Testament. Ich habe ein bisschen eine Verbindung mit Kramin, nicht stark, aber es gibt einzelne Personen, die für mich eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben gespielt haben. Und ich denke, ihr kennt sie alle, das ist der Patrick Eschbacher. Es sind die Butcher-Jungs. Ich sehe jetzt keinen von denen hier. Es ist Philipp Boxberger, mit dem ich zusammen auch in Bogenhofen studiert habe. Und natürlich jetzt Paula und Stefan Bein hier in der Grami. Ich bin froh, mal wieder hier zu sein. Das ist, glaube ich, mein drittes Mal total hier in Zürich. Und wir sind jetzt auf Heimaturlaub. Das letzte Mal waren wir vor drei Jahren hier. Wir haben Familie in Holland. Meine Mutter ist Holländerin, mein Vater Deutscher. Meine Frau ist aus Brasilien, aber ihre Eltern wohnen in Holland. Das heißt, wir haben im nordeuropäischen Raum unsere Familie verbreitet und freuen uns dann immer, wenn wir mal hier sind, um wieder Freunde und Familie besuchen zu dürfen. Die Schweiz begleitet mich auch auf eine ganz andere Art und Weise in Michigan. Jetzt im Wahlkampf, ihr verfolgt es vielleicht ein bisschen auf Abstand, das ist ja wirklich eine Blamage, die man sich da manchmal antut. So Fremdschämen ist ein Wort, was man dann nochmal ganz neu kennenlernt als Deutscher. Ist für mich die Sternstunde Philosophie. Vielleicht kennen einige von euch diese Sendung Sternstunde der Philosophie im Schweizer Rundfunk, einfach immer wieder eine kleine Oase. Mal weg aus diesem ganzen Wahlkampftrubel der Medien in Amerika. Darauf basierend, dass ich regelmäßig eben auch die Sternstunde Philosophie mir anhöre, habe ich natürlich auch bemerkt, dass dieses Jahr nicht nur ein trübes Jahr ist. Es ist ein trübes Jahr, natürlich, es hat angefangen mit der Fortsetzung dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine. Naturkatastrophen haben uns natürlich auch wieder überwältigt in diesem Jahr. Der immer verrückter werdende US-Wahlkampf, für mich zumindest ganz stark, ganz, ganz nah an der eigenen Haustür, die stechen als Ereignisse hervor. Aber es gibt ein Ereignis, das gefeiert wird dieses Jahr. Und vielleicht haben einige von euch das verfolgt. Es ist das 300. Geburtsjahr von Immanuel Kant, dem großen Philosophen. Ohne Immanuel Kant gäbe es natürlich nicht die Formulierung der modernen Menschenrechte zum Beispiel. Es gäbe auch nicht den Begriff, den wir heute haben, die Freiheit des Menschen. Es gäbe auch nicht die Europäische Union als Staatsgemeinde oder die Grundlage für universales Recht ist durch ihn mitgeschaffen worden. Und als Stefan mir erzählt hatte, dass am Nachmittag dieses Tischgespräch stattfindet zum Thema Freiheit und Vorherbestimmung, habe ich dann automatisch gleich an Kant gedacht, weil er ist der Philosoph der Freiheit in einem gewissen Sinn. Freiheit. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, für die, sich vielleicht noch an die Kindheit erinnern, in der Schule, ich selber im Gymnasium musste auch lernen, in Immanuel Kant entweder natürlich der kategorische Imperativ oder seine Definition von Aufklärung. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. In Amerika kriegen meine Töchter das in der Schule nicht mit. Das heißt, wir müssen zu Hause ein bisschen Kant-Unterricht machen, damit sie diese wichtigen, markigen Sätze europäischer Philosophie auch kennenlernen. Aber man könnte, und ich leite gleich über in das erste Buch Mose, Kant auch anders definieren, nämlich Freiheit ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Vorherbestimmung. Und hiermit wären wir am Anfang unserer Predigt angelangt. Wie kein anderer Kanon, wie kein anderes heiliges Buch der alten Welt fängt die Bibel, das Alte Testament, mit einem Manifest der Freiheit an. Weder die Griechen mit Homer oder die Lateiner, die Römer mit Vergil oder die Babylonier mit ihrem Gilgamesch-Epos fangen mit dem Menschen als ein in Grundzügen freies Wesen an. Dass man vorherbestimmt ist durch das Schicksal oder durch göttliche Intrigen, denkt an Odysseus, ist ein wichtiger Bestandteil der Stabilisierung sozialer Ungleichheit oder heute würde man sagen soziale Ungerechtigkeit in der antiken Welt. Sklavenaufstände gibt es in der antiken Welt nicht. Spartacus ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Sklaven akzeptieren ihr sehr kurzes Leben. Sie akzeptieren, dass ihnen das Recht zur Liebe, sie dürfen ja nicht heiraten, es wird ihnen gesagt, wen sie heiraten müssen, das Recht zur Liebe und das Recht auf Eigentum verwehrt ist. Sie akzeptieren das. Das ist ja alles Teil der Vorherbestimmung. Das ist alles Teil des Willen Gottes. Und wer wagt es, sich gegen die Götter aufzulehnen? Ganz anders in der Bibel. Ich möchte heute Morgen mit euch nur ein paar Verse aus der Schöpfungsgeschichte reflektieren. Oft lesen wir die ersten zwei Kapitel der Bibel aus unserer modernen Perspektive und da stellen sich dann Fragen wie, wenn Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat, wie lang war denn so ein Tag? 24 Stunden, 24 Millionen Stunden oder gibt es zwischen Vers 1 und 2 einen Abstand von Millionen von Jahren, der die Resultate der modernen Radiokarbonmessung erklären sollte oder könnte? Oder sollte man heute in einer Welt, die fast überbevölkert zu sein scheint, immer noch Gottes Aufruf, seid fruchtbar und mehret euch, befolgen? All diese Fragen sind legitim, sind aber nicht wirklich Teil dessen, was der biblische Text primär versucht zu besprechen. Die ersten Leser, nein, man müsste sagen die ersten Hörer, weil die ersten Hörer konnten ja auch gar nicht lesen. Die ersten Hörer des ersten Mosebuches sind Sklaven. Sklaven, denen seit Hunderten von Jahren erzählt wurde, dass ihre göttliche Vorherbestimmung das Sklavensein ist. Dass Gott sie so bestimmt hat, dass sie unfrei sind. Das Gebot Pharaos, alle männlichen israelitischen Kinder zu töten, sie in den Nil zu werfen, sie dort zu ertränken, ist Beschluss Gottes. Beschluss Pharaos ist Beschluss Gottes. Stell dir vor, du wächst auf mit dem Glauben, dass Gott nicht möchte, dass es zu viele von dir gibt. Dass deine Familie nicht zu groß sein sollte. Und auf einmal hörst du Gott. Nicht durch die Stimme Pharaos, nein, durch die Stimme Moses sagen, Gottes Vorherbestimmung ist, dass du frei bist. Dass du nicht dezimiert werden sollst, sondern dass es von dir gar nicht genug geben kann. Dass du gewollt bist, erwünscht bist, dass du entscheiden kannst, wen du lieben möchtest, wann du das Haus verlassen willst, um ein eigenes Leben zu beginnen. Und der Höhepunkt, nicht Pharao allein ist Ebenbild Gottes, in der pharaonischen, in der ägyptischen Theologie ist Pharao das Ebenbild Gottes. Nein, nicht Pharao allein ist das Ebenbild Gottes, sondern jede Frau und jeder Mann und darum in letzter Instanz ist auch jeder versklavte Mensch ein Mensch, den Gott frei sehen möchte. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 8 bis 15 finden wir diesen tiefen, atemberaubenden, weit und voll mit Hoffnung gefassten Lebensbezug, der dort aufgezeichnet ist. Man könnte, und das mache ich auch in Andrews regelmäßig, ein ganzes Semester lang nur über diese ersten zwei Kapitel unterrichten. Das ist keine Übertreibung. Was wir hier sehen, ist der Anfang unserer Bibelübersetzung. Das ist der Codex Leningradensis. Alle Bibelübersetzungen, die ihr in der Hand habt, ob das jetzt die deutsche oder die englische ist, ist basiert auf diesem Text, dem Codex Leningradensis. Und wir sind hier genau in Genesis, in 1. Mose Kapitel 2, Vers 8. Das ist das, was ich so rot markiert habe. Dieser Text kommt aus dem Mittelalter. Das ist so ungefähr aus 1000 nach Christus. Hier habt ihr es in groß.
und ist die Basis aller modernen Bibelübersetzungen. Es ist nicht der älteste Text, den wir haben. Der älteste Text, den wir haben, der unseren Text für heute, für die Predigt enthält, ist ein Text aus Qumran, das Fragment 4Q2 oder 4Q Genesis B. Und was ich hier markiert habe, ist genau unsere Stelle aus Vers 8. Der Text kommt aus der Zeit zwischen 30 und 70 nach Christus. Und es wäre eine Möglichkeit, dass Jesus selbst diesen Text in der Hand hatte, als er am Sabbat eben predigte oder las. Diese Tatsache, dass Tausende, ja Millionen von Gläubigen lange vor uns genau diesen Text, offensichtlich, ihr seht ihn hier, Tausende von Jahren, 2000 von Jahren vor uns, gelesen und reflektiert haben und dafür gesorgt haben, dass nicht nur ihre Generation, sondern auch die nächste Generation diesen Text lesen darf. Es wurde kopiert, handkopiert und kopiert und kopiert und kopiert, bis es dann zu unserer heutigen modernen Übersetzung kommt, zeigt uns, dass diese Verse eine Wirkung gehabt haben müssen. Sie müssten so geschätzt worden sein, dass Menschen vor 2000 Jahren beschlossen haben, dass Generationen nach ihnen den gleichen Segen erfahren sollen, den sie aus dem Lesen dieser Texte erfahren haben. Für heute will ich nur die ersten, diese 8 Verse aus Vers 8 bis 15 mit euch durchlesen und behandeln. Diese 8 Verse des Schöpfungsberichts werden oft übersehen. Sie sind aber für unsere Gotteserfahrung, für die Bildung eines starken und gesunden und lebensbejahenden Glaubens grundlegend. Die Geschichte der Anpflanzung des Gartens für Menschen durch Gott. In diesen Versen wird beschrieben, dass der Mensch nicht in die Welt hineingeworfen wurde, sondern sorgfältig in einen Garten gesetzt, gepflanzt wird, um das Leben zu genießen und es zu pflegen. Nachdem Gott den Menschen erschaffen hatte, hätte Jahwe ihn ja einfach in Ruhe lassen können, einfach ins Leben werfen und in Ruhe lassen können. Nein, das macht er nicht. Er plant einen Garten. Er pflanzt einen Garten, bereitet einen Raum für diese zwei neuen Menschen vor, um sie aufzunehmen. Adam macht nicht seinen eigenen Garten, sondern Gott schafft ihn für ihn. Diese beiden Verse, Vers 8 und 9, vielleicht lese ich nochmal hier Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen, den er gebildet hatte, dort hinein. Dieser Vers und die darauf folgenden Gartenverse sind vom Christentum nicht genügend gewürdigt worden. Und ich denke, dass unsere gesamte Theologie, unsere Heilsvorstellung und unsere Erfahrung der Güte Gottes in diesen Versen verankert sein sollte. Neben den Worten Adam, was im Hebräischen einfach nur Mensch heißt, Gott schuf einen Menschen, neben dem Wort Yahweh Elohim, also der Herr Gott, gehört das Wort Garten, das Wort Garten, zu den häufigst verwendeten Substantiven in dieser Geschichte. Zweimal betont Gott oder der Text, dass der Mensch in einen Garten gesetzt wurde. Das Wort, was ihr im Deutschen als setzen habt, glaube ich, in den Garten gesetzt, ist das hebräische Wort Nuach und es ist ein ganz besonderes Wort. Das Wort setzen ist nicht falsch, aber es beschreibt nicht wirklich den Sachbestand. Das Wort Nuach kommt auch als ein Nomen vor, die Menucha, für die, die vielleicht im jüdischen Viertel aufgewachsen haben, das Wort öfter schon mal gehört. Es ist der Heimatsort, die Menucha. Das Land Kanaan wird zum Beispiel die Menucha genannt. Es ist auch ein Wort, was benutzt wird als Synonym im Sabbatgebot im 2. Mose 20. Gott ruhte am Sabbat. Das Wort, was da steht, ist das gleiche Wort hier. Er nuachte am Sabbat. Die Bedeutung dieses Wortes ist eigentlich zu Hause sein. Also man könnte besser übersetzen, und der Herr Gott nahm den Menschen und er ließ ihn zu Hause sein. Er beheimatete ihn in den Garten, den er da schuf. Und dann hast du Vers 9 bis 14, wo der Garten einfach nur beschrieben wird in seiner Schönheit. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Text den Menschen nicht zu einer Lesung von 1. Mose 3 erst verpflichtet. Wir lesen nicht erst den Sündenfall, bevor wir die Episode aus dem Garten lesen. Nein, vielmehr ist die Lektüre von den ersten zwei Kapiteln die Vorbereitung des Lesers auf die brutale Tatsache einer gefallenen Welt, die sich in Kapitel 3 dann darstellt. Mit der Sünde kann man, wenn ich jetzt den Leser nachvollziehen möchte, mit der Sünde kann man nicht richtig umgehen. Mit der Sünde kann man nicht wirklich gut umgehen, wenn man nicht im schöpferischen Wohlwollen Gottes verankert ist. Man kann 1. Mose 3 nicht gut nachvollziehen, wenn man nicht davor die Kraft, Güte und das Wohlwillen Gottes in den ersten zwei Kapiteln erlebt hat. Wir müssen in dieser Güte Gottes gut verankert sein, damit wir vorbereitet sind und stark und widerstandsfähig genug, um der Sünde ins Gesicht zu schauen und die zerstörerischen Aspekte eines gefallenen Lebens zu ertragen. Das Studium dieser ersten zwei Schöpfungstexte sollen die Menschen nicht dazu bringen, in einer rosigen Traumwelt zu leben, sondern soll sie stark machen, den Dämonen des Lebens zu begegnen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen, den er gebildet hatte oder beheimatete, den Menschen dort hinein. Wenn wir versuchen, diesen Vers als Grundlage für unser Leben und unser Glauben zu nehmen, dann werden wir sehen, dass der Lebenssinn und das Freude zu uns zurückkehren kann. Denn wer ist dieser Gott, dass er die Geschichte des Menschen mit dem Bauen eines Gartens beginnt? Das sagt so viel über Gott. Er hat die Erschaffung des Menschen auch auf eine ganz andere Weise vollziehen können. Während wir in Genesis 1 vor allem Gott, in 1. Mose 1 vor allem einen Gott sehen, der die Wortschöpfung pflegt, dass er spricht und dann ist es da. Es werde Licht und Licht ist da. Es werde die Trennung der Wasser und die Trennung der Wasser ist da. Erleben wir in Kapitel 2 einen Gott, der nicht redet. Er schweigt sozusagen. Ist ein Gott, der handelt. Ein Gott, der formt. Der mit seinen Händen etwas macht. Der Text will nicht, dass wir hören, sondern dass wir beobachten. Das göttliche Handeln spricht lauter und deutlicher, als es Worte tun könnten. Gott wird hier dargestellt, gemalt, gezeichnet als ein Gott, der vorbereitet. Ein vorbereitender Gott. Wenn Jahwe sich selbst vorstellt, wenn der Herr Gott sich selbst vorstellt, dann tut er das als ein vorbereitender Gott. Diese Charaktereigenschaft wird sich dann im Laufe der Genesis, im Laufe des ersten Buch Moses weiterentwickeln. Für Noah bereitet er vor. Für Abraham bereitet er vor. Für Josef bereitet er vor. Er denkt an die zukünftigen Bedürfnisse dieser Menschen. In dem, wie und was jemand vorbereitet, werden sein Charakter und sein Wesen sichtbar. Die Art und Weise, wie man ein Geschenk einpackt oder die Art und Weise, wie man einen Geburtstag vorbereitet oder einen Sabbat feiert, sagt uns viel über die Leidenschaft und über die Liebe, die ein Mensch hat. Was wir hier sehen, ist vielleicht der wichtigste Aspekt der Heilstheologie. Gott ist immer mit den Vorbereitungen beschäftigt. Was er mehr als alles andere liebt, ist es, sich auf dich vorzubereiten. Wenn wir das glauben können, dann wird unser Glauben gesunden können, stark werden können, positiv sein dürfen und er kann den grausamen, dunklen Mächten der Sünde die Stirn bieten. Abraham, die Geschichte aus 1. Mose 12 wird ja oft gelesen als ein Zeugnis seines bedingungslosen Glaubens. Aber das stimmt ja nicht ganz. Die eigentliche Geschichte ist, dass Abraham hört, weiß, dass Gott etwas für ihn vorbereitet. Darum kann er gehen. Oder denkt an den Exodus. Ich bringe euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Gott ist vorbereitet. Oder denkt an David. Du bereitest vor mir einen Tisch. Oder denkt an Jesaja 25, wo er den Völkern ein Volksfest, ein Festmahl vorbereitet. Ein Festmahl von altem Wein, erlesenem Fleisch und feingereiften Weinen. Also ein Gott, der vorbereitet ist. Oder die Evangelien, er erbt das Reich, das ich vorbereitet habe für euch. Oder der Hebräerbrief, denn er hat ihnen eine Stadt vorbereitet. Gott ist ein vorbereitender Gott. Man kann auch sagen, da wo Gott ist, soll immer auch Platz für dich sein. Der Grund, warum wir Kriege haben, ist, weil Menschen den Platz anderer Menschen wegnehmen, den Lebensraum anderer wegnehmen. Millionen von Menschen sind auf der Flucht und wenn du und ich das nicht sind, dann haben wir einfach nur Glück gehabt. Gott ist aber nicht einer, der Raum wegnimmt, sondern der Raum vorbereitet, der nicht Bewohner betreibt, sondern Bewohner beheimatet, der Raum schafft, der Raum öffnet für andere. Und der Raum, den Gott hier öffnet in 1. Mose 2, hat die Form eines Gartens. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr über den Garten reden, um das überhaupt wertschätzen zu können. Wir wissen, dass die ersten Gärten nicht vor 2000 Jahren entstanden sind. Und zwar müssen wir nicht die Gärten der damaligen Welt uns vorstellen, wie der kleine Gemüsegarten, den wir vielleicht im Hinterhof haben, oder ein Schrebergärtchen. Nein, der Garten, der vor über 4000 Jahren, also 2000 Jahre vor Christus entstanden ist, ist ein Kulturereignis. Es wird erst in einer Welt geschaffen, die wir heute als den Nahen Orient kennen. In einer Welt, wo es notorisch zu wenig Wasser gibt, wo 70% Steppe und Wüste ist. Dort wird der erste Garten gepflanzt. Das ist nicht eine Welt wie die Schweiz oder Michigan oder Skandinavien. Nein, es ist eine Welt, in der es notorisch an Wasser mangelt. Das Wort Paradies ist das persische Wort für Garten. Gärten sind ein Produkt der Zivilisation. Es ist, wie gesagt, nicht dieser Gemüsegarten oder Schrebergarten. Nein, die Gärten, über die wir hier reden, sind die hängende Gärten, die ihr vielleicht aus Ninive kennt oder aus Babylon. Hier sind alte Zeichnungen, die wir hier aus der Bibliothek des Ashurbanipal finden. Eine Darstellung der hängenden Gärten aus Ninives. Ihr seht, das ist nicht ein normaler Garten. Wir haben hier Säulen, wir haben Wasserläufe, wir haben Flüsse, wir haben Bäume, überall sind diese Abzeichnungen von Bäumen. Hier, das ist so eine moderne Darstellung von solchen hängenden Gärten. Also nicht das wird hier beschrieben in 1. Mose Kapitel 2. Gärten erfordern Rohrsysteme, Wasserkanäle, ausgeklügelte Treppenarchitektur, um es überhaupt möglich zu machen, eine große Fläche mit dem nötigen Wasser zuzuführen. Diese ersten Gärten sind auch nicht da zum Überleben. Diese Gärten sind ein reiner Luxus. Es ist nicht für Landwirtschaft gedacht. Ein Garten zu haben ist sehr teuer. Es sind riesige Parks. Denkt mehr an so einen englischen Garten. Nur Könige und Prinzen dürfen einen Garten haben, weil nur sie das Wasserrecht haben. Ein Garten hat keinen wirtschaftlichen Nutzen, denn er dient nicht der Nahrungsproduktion, sondern nur dem Vergnügen. Und daher hatten nur die reichsten Herrscher der damaligen Welt einen Garten. David hat keinen Garten. Salomon hat keinen Garten. Das sind keine Großkönige. Die haben nicht genug Kraft und Macht, um sich sowas leisten zu können. Es ist auch ein Zeichen der Macht, ein Garten. Also wenn der erste Leser aus 1. Mose 2 den Garten liest, dann ist es ein Machtsymbol. Nämlich, es heißt, wir haben das Wasserrecht und wir können mit dem Wasser machen, was wir wollen. Wir können es nicht nur von oben nach unten fließen lassen, wie es normalerweise Flüsse tun oder wie der Regen nach unten kommt. Nein, auch die ersten Springbrunnen werden in Babylon entwickelt, wo Wasser aus dem Boden nach oben kommt. Es ist eine Machtdemonstration. Wir können das. Wir sind so stark und reich. Bis ins 18. Jahrhundert in Europa waren Gärten nur für Reiche da. Ja, die ersten Schrebergärten gibt es erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, in der antiken Welt ist es mehr so, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der gesehen hat, dass es einen Garten gibt. Sehr selten. Einen Garten von Menschen? Musste das Gott wirklich tun? So hätte vielleicht Judas reagiert. Aber dann David, wenn Gott mir meinen Becher einfüllt, dann überfließt er. Das ist der Gott des Alten Testaments. Die Genesis ist nicht die einzige Schöpfungsgeschichte, die die Menschheit jemals erzählt hat. In der antiken Welt gibt es etliche Schöpfungsgeschichte. Eine von denen ist zum Beispiel hier das Epos der Assyrier, in dem auch ein Garten vorkommt. Und in dem Garten ist es so, dass Gott einen Garten für sich schafft. Ja, für sich schafft. Und ihr kennt alle, wie das ist, wenn man einen Garten hat, dann irgendwann gibt es auch Unkraut. Und da muss man irgendjemanden finden, der das Unkraut für einen jätet. Und ihr kennt das alle bei 30 Grad in der Hitze und dann vielleicht noch die Schwüle vom Zürcher See. Das macht keinen Spaß. Und so Unkraut jäten für die Götter damals aber auch keinen Spaß. Und was machen sie? Sie geben die Arbeit ab an die kleinen Götter, an die Teenager-Götter. Die müssen die Gartenarbeit machen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man so Teenage-Göttern Gartenarbeit gibt, was sie machen. Die rebellieren. Und da gibt es einen großen Kampf zwischen die Mama-Papa-Götter und die Teenager-Götter, die einfach die Arbeit nicht ausführen wollen. Und jetzt fängt die Schöpfungsgeschichte des Menschen an in diesen nahöstlichen antiken Texten. Die Götter entwickeln eine Lösung. Was ist die Lösung? Wir schaffen Menschen als unsere Sklaven, die dann sich für den Garten sorgen, sodass wir ihn genießen können. Das ist also das Standardprotokoll antiker Geschichten, wenn es geht um die Schöpfung des Menschen. Die Menschen werden geschaffen für die Götter, damit die Götter ihren Garten genießen können. 1. Mose Kapitel 2, hier ist eigentlich die Geschichte, die wir von dem Artahasis-Epos haben, die erzählt, wie die Götter eben dann die Menschen schaffen, damit sie ihnen den Garten schön halten. In 1. Mose 2 haben wir also den einzigen Text in der gesamten Weltheitsgeschichte, in dem es einen Gott gibt, der einen Garten für Menschen macht. Ein Garten für Menschen anlegt. Niemand ist jemals auf so eine verrückte Idee gekommen, dass der Gott der Sklaven, der Gott der Freiheit, Jahwe, Elohim, einen Garten pflanzt, ist revolutionär, weil er einen Garten für die Menschen pflanzt. Er lässt nicht andere für ihn arbeiten, wie es all die anderen Texte beschreiben. Der Gott der Sklaven, der Gott, der sein Volk aus der Unterdrückung durch den Pharao mit seiner falschen Theologie erlöst hat, also die falsche Theologie des Pharao, mit der die Entmenschlichung unzählige Individuen und Volksgruppen legitimiert, als vorherbestimmt von den Göttern. Dieser Gott lässt nicht für sich arbeiten, nein, er zieht es vor, für andere zu arbeiten. Gott will auch nicht, dass der Garten nur das Privileg der Reichen und Mächtigen ist. Nein, dieser Garten, der hier geschaffen wird, ist geschaffen für alle Menschen, für Mann und Frau. Gärten kommen in allen Kulturen vor. In allen berühmten Märchen, Geschichten und Träumen finden wir Gärten. Gärten repräsentieren diese Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse. Der Garten steht im Gegensatz zum Wald oder zur Wüste oder zum grauenvollen Berg. In diesen Gärten geht es nicht um Arbeit, es geht auch nicht um Erschöpfung, sondern es geht um Farben, Gerüche, Geschmäcker, Essen, Liebe, Abenteuer, Romantik, Neugierde. In Dutzenden von religiösen Texten beginnt die Menschheitsgeschichte in einer Höhle. Denkt an Zarathustra, der in einer Höhle aufwächst oder dort geboren wird. Aber die Gärten, die wir hier finden, der Garten, den wir hier finden, ist offen, ist lebensbejahend. In einer Höhle ist man gut geschützt, natürlich. Ja, da kann man in einem begrenzten Raum mit ganz einfachen Verhaltensregeln zurechtkommen. Aber ein Garten ist offen, ist aufregend, ist bunt. Ein Theologe hat mal gesagt, man kann 100 Meilen gegen den Wind riechen, ob die Religion eines Menschen aus einer Höhle kommt oder aus einem Garten. Im Garten blüht man auf. Dieser Garten ist ein Baumgarten. Es werden ganz viele Bäume hier beschrieben. Bäume zeigen an, dass es Wasser gibt. Sie spenden Schatten, schützen vor Wind, beherbergen Vögel, die singen und Bäume, die Früchte tragen. Was wir hier sehen, ist ein Baumgarten. Gott will Vielfältigkeit, er will Erkundung, er will eine offene Welt für seine Kinder. In Vers 9 scheint es so zu sein, dass Gott durch diesen Garten geht und wenn er so geht und den Garten beschreibt, dann sehen wir angenehme Bäume, viele Bäume, aufregende Bäume, verlockende Bäume, funkelnde Natur. Bäume, die gut sind zum Essen, deren Früchte gut sind zum Essen. Eine Welt voller Intensität. Gott tut also offensichtlich mehr als das Notwendige. Der Garten ist der Raum für Liebe und Lust und Wachsen und Gedeihen. Du gehst frei durch einen Garten, du wirst nicht aus diesem Garten weglaufen wollen. Man geht dorthin, um auszuruhen. Ich denke mir oft so, ich bin Vater. Meine Kinder sind hier, ich bin also konstant in der Herausforderung, wie kann ich ein guter Papa sein oder wie kann ich meinen Kindern helfen, sich in der Welt zurechtzufinden. Und wenn ich diesen Text mal nehme als einen Erziehungstext, als eine Beschreibung des ersten Lehrers mit seinen ersten Schülern, weil das ist ein Bild, das das Neue Testament ja für uns malt, dass Gott Kinder hat, also auch ein Pädagoge dann sein muss, dann könnte ich folgende Schlüsse aus diesem Text ziehen. Nämlich erstens, Gott verfolgt keinen autoritären Ansatz, in dem es ganz klare Regeln gibt, die immer befolgt werden müssen und das Spiel keine große Rolle spielt. Nein, was wir hier sehen ist, dass es hier vor allem um Spielen geht, vor allem um Entdecken, vor allem um eine Welt, die nicht mit lauter detaillierten Gesetzen limitiert wird. Es folgt aber auch kein antiautoritärer Ansatz. Es gibt nämlich ein paar Grundregeln. Seid fruchtbar, passt auf, schützt den Garten. Das Wort für schützen für den Garten ist eigentlich unglücklich übersetzt. Es ist bewahrt den Garten, das ist das Wort. Das gleiche Wort, was benutzt wird für die Haltung der Gesetze, bewahrt die Gesetze. Bewahrt den Garten, werde selber keine Raubtiere, also keine anderen Tiere essen, wenn ihr denkt an 1. Mose 1. Aber führt diesen Regeln einen riesigen Garten voller Möglichkeiten, Entdeckungen und Abenteuer hinzu. Als er Adam die Tiere vorstellt, dann sagt Gott nicht, welche Namen er den Tieren geben soll. Er sagt nicht, warte mal Adam, ich glaube du bist überfordert bei dieser Sache. Ich gehe mal erst in die Schule. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Kurse machen mit dir, damit du lernst, wie man hier eigentlich Tieren richtige oder falsche Namen gibt. Nein, er lässt Adam wählen. Er scheint Adam zu vertrauen. Er glaubt, das wird schon gut ausgehen. Israels Gott ist ein Gott der Freiheit. Der erste Mensch lernt nicht nach einem Lehrbuch, das ihn effizient auf die Prüfung am Ende des Semesters vorbereiten soll. Nein, Gottes Erziehung ist nicht überstürzt. Stattdessen gibt er ihnen Zeit und Raum. Er lässt sie die Welt entdecken, lässt sie Entscheidungen treffen. Es gibt keine Bewertung, kein Benchmarking der Lernleistung oder kein Notendurchschnitt, den wir hier in Kapitel 2 finden. Die ersten Menschen müssen nicht hetzen. Sie müssen nicht leisten. Sie müssen nicht abliefern. Kreativität und Lernen können sich nur auf eine gesunde Art und Weise entwickeln, wenn dies vor allem bei Kindern durch Spielen in einem sicheren Raum liebevoller Akzeptanz geschehen kann. Für uns als Adventisten, wo auch Heiligung, der Begriff Heiligung zentral ist, lehrt uns, dass Heiligung mit Versagensängsten gar nicht gehen kann. Ja, Heiligung funktioniert nie, wenn es begleitet wird mit Versagensängsten. Heiligung funktioniert nur dann, wenn es Freude macht. Wenn es ohne Angst und Stress, wenn man ohne Angst und Stress an sich arbeiten darf. Ich habe eine Geschichte, die ich an dieser Stelle gerne teile. Ich habe jetzt meine Mutter wieder gesehen letzte Woche. Und während sie älter wird, wächst auch irgendwie meine Wertschätzung für sie. Sie sind tief in ihren 70er Jahren und die Tage zählen, werden auch dort abgezählt natürlich. Und so erinnert man sich immer noch an die ganz tollen Erlebnisse, die prägenden Erlebnisse, die man so gemacht hat mit seinen Eltern. Und eines dieser Erlebnisse war, ich denke, ich war 13 Jahre alt, vielleicht 13, ja, ich muss 13 Jahre gewesen sein. Wir sind gerade umgezogen. Mein Vater ist Prediger. Und damals hat man so alle 6 Jahre, ist man umgezogen. Und wir sind umgezogen aus Bayern ins Rheinland. Und in Deutschland ist Erziehung Bundeslandssache. Das heißt, jedes Bundesland hat ein leicht unterschiedliches Curriculum. Und in dem Fall, als wir ins Rheinland kamen, waren die, was Mathematik betrifft, schon weit vorne. Ich kam mit einem Überschuss an Geschichte und Literatur aus Bayern, aber im Rheinland eben waren sie weit voraus in Mathematik und ich habe mir extrem schwer getan. Und so haben meine Eltern Nachhilfeunterricht für mich organisiert und das musste man selber bezahlen, war teuer. Und so bin ich, glaube ein oder zweimal pro Woche zu diesem Nachhilfeunterricht gegangen. Und in der Hoffnung, dass meine Mathematiknoten besser werden würden. Und so kam das Halbjahreszeugnis an, der Dezember. Wir waren im Dezember, kurz vor Weihnachten. Weihnachtsurlaub sollte anfangen. Man weiß ja dann, ich glaube, in den letzten 2 Wochen gibt es dann dieses Halbjahreszeugnis. Und ich habe mein Halbjahreszeugnis bekommen. Und was stand da als meine Note für Mathematik? Ich weiß nicht, welches System ihr in der Schweiz habt. Habt ihr auch 1 bis 6? So 1 beste, 6 schlechteste oder sowas? Andersrum, ja gut, also ich hatte, für die Schweiz hatte ich eine 2 oder ich habe einen Fünfer, also ein paar Fünfer und du darfst das ganze Jahr wiederholen. Also ich habe das Zeugnis gekriegt, sehe Mathematik 5, boah, mit dem Zeugnis. Ich weiß noch, an dem Tag hat mein Vater mich mit dem Auto abgeholt, er hat irgendwie ein Gemeindeglied besucht gehabt und war gerade in der Gegend und hat mich eben dann abholen können und ich bin ins Auto gestiegen und natürlich hat er gesagt, Ungs, hast du das Zeugnis bekommen? Ich sag, nicht bekommen. So, okay, gut. Naja, kommst nach Hause und hast du das Zeugnis bekommen? Nee, ich hab's nicht bekommen. Am nächsten Tag Mama wieder und hast du das Zeugnis bekommen? Nee, hab ich nicht bekommen. Ende der Woche und Zeugnis bekommen? Nee, hab ich nicht bekommen. Dieses Jahr sind die später dran. Ja, ist aber komisch. Also nächste Woche habt ihr noch 3 Tage Unterricht und dann ist ja Urlaub schon, Ferien. Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich am Montag. Ja, und so habe ich halt dann Stress gehabt am Sonntagabend. Denk, was mache ich mit dem Fünfer? Ja, und ich bin halt dann mit dem Radiergummi hingegangen und habe den so rausradiert. Das war ja damals mit Tinte geschrieben alles, ne? Und da musst du ja auch mit Tinte dann wieder neu reinschreiben. Wir wissen, was passiert mit Papier, wenn das so aufgeraut ist und dann mit der Tinte da eine neue Note reinschreiben wollte. Ich glaube, ich wollte eine 3 reinschreiben oder sowas. Und es war dann am Ende einfach ein großer Batzen. So, einfach ein großer Tintenfleck, ne? Und so ist Montag gekommen und natürlich Note. Und ich bin am Abend in die Küche gegangen, die Mama war in der Küche, hat dort Sachen vorbereitet und ich habe das Halbjahreszeugnis auf den Küchentisch gelegt. Ich habe gesagt, ja Mama, wir haben das Zeugnis bekommen. Ihr kennt ja Mütter. Also Mütter sind ja so intelligent, die können Sachen fühlen, die man gar nicht fühlen kann, die können Sachen denken, die man gar nicht denken kann. Sie war beschäftigt, sieht so im Augenwinkel das Zeugnis da am Küchentisch liegen und sieht schon gleich, irgendwie wusste sie gleich, was gelaufen ist. Und sie nimmt das Zeugnis ohne irgendwas zu sagen und legt es auf den Herd. Und macht den Herd an. Und dann geht sie wieder rüber zur Spüle und macht, ich weiß nicht, schneidet Zwiebeln oder sowas oder Abwasch. Und ich sitze da und denke mir, was passiert hier? Und ja, ihr wisst, wenn der Herd an ist, so ein Elektroherd, das Papier wird erst so gelb und dann wird es bräunlicher und dann fängt es an zu, ein Rauch quillt dann so langsam nach oben und ich sage, Mama, das Zeugnis fängt Feuer. Und ich sag, oh nein, und dann geht sie schnell zum Herd und hat es ausgeschaltet, hat das Zeugnis runtergemacht. Typisch Mamas, also wir haben unseren Kopf überall, Multitasking, und dann passieren so Sachen, muss ich einen Termin machen halt bei der Klassenlehrerin, um ein neues Zeugnis zu bekommen. Und dann hat sie das neue Zeugnis, hat einen Termin gemacht, hat das neue Zeugnis bekommen. Natürlich stand da meine 5 drin. Und sie kam nach Hause und sie war wütend. Aber sie war wütend wegen etwas ganz anderem. Ich hatte gedacht, dass sie wütend war wegen meiner 5. Sie war wütend, dass ich Angst hatte. Und dann hat sie mit mir ein ernstes Gespräch gesprochen und hat gesagt, Oliver, solange du mein Sohn bist, kannst du immer nach Hause kommen. Solange du mein Sohn bist, kannst du die Schule ein, zwei, dreimal wiederholen. Das ist mir egal. Du bleibst mein Sohn und mein Sohn kann immer nach Hause kommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es gemacht hat mit mir. Im nächsten halben Jahr, Mathematik natürlich, habe ich nur, ich übertreibe nicht, ich habe nur Einser geschrieben. Ich hab richtig Spaß an Mathe gehabt. Es war allerdings auch nicht Algebra, es war Geometrie, was für mich leichter war. Aber ich habe Einser gehabt das ganze halbe Jahr und dann am Ende habe ich, glaube ich, ein 2- oder sowas oder ein 3er oder sowas gehabt. Und alles war gut. Aber es hat mich gelehrt, mit Angst kann man sich nicht verändern. Heiligung unter Versagensängsten, das geht nicht. Fazit. Ist dein Leben ein Garten? Das ist, was Gott sich für uns wünscht. Der Garten ist ein Lebensraum, nicht nur ein Lebensraum, er ist auch eine Lebenseinstellung, ein Lebensstil. Können Menschen in deiner Gegenwart aufatmen? Haben die Menschen, die dich umgeben, Lust, in deiner Nähe zu sein? Ist dein Leben eine Einladung für sie? Gibst du den Menschen die Zeit und den Raum, den sie brauchen? Können Menschen unter deinem Baum frei sein und werden sie auch dort eingeengt und fremdbestimmt? Der Gott des ersten Mosebuches ist der Gott der Freiheit, ist der Gott, der verspricht, wiederzukommen. Er bereitet sich auch jetzt wieder vor auf dich und mich. Wie Adam und Eva, wie Abraham, Isaak, wie Rebekka, Jakob, Lea, Josef. Er bereitet sich vor. Auch auf dich ist dein Leben ein Garten. Er möchte, dass du deinen Raum und deine Zeit genießen kannst. Er möchte, dass du als Mensch wachsen kannst. Er sehnt sich danach, dass du dein Leben als ein Geschenk erfahren kannst. Und dort schafft er Menschen, und darum schafft er Menschen wie dich und mich, um genau das zu tun, was er getan hat, nämlich als sein Ebenbild Raum zu schaffen, ein Garten zu sein für andere. Er möchte, dass du dein Glück darin findest, in dem Leben, das er dir gibt, und dass du deine Freude vor allem darin findest, indem du Raum für andere schaffst. Als Ebenbild Gottes sind wir auch Gartenbauer. Lass dein Leben ein Garten sein. Möge dein Leben und mein Leben als Garten wachsen, dass unser Baum groß werden möge und sich ausufern möge über die Nachbarn und Arbeitskollegen, dass sie in der Hitze des Alltags bei uns immer mal aufatmen können. Das ist Gottes Vision für uns als Menschen in diesen paar Versen aus 1. Mose Kapitel 2. Amen.